Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zurück hier auf meinsportpodcast.de. Ich hoffe, ihr habt uns vermisst. Wir sind hier nämlich bei unserem MLS-Podcast, Folge 267. Ich mache das Ganze wie immer nicht allein. Hallo Anne.
Schönen guten Tag.
Oder sollte ich eher sagen, hello Anne, how are you?
Howdy wäre wohl besser.
Howdy! Sind wir hier in Texas?
Ja, fast.
Nein, lang ist es her, knapp 2 Monate gab es eine Pause. Das hatte natürlich verschiedene Gründe. Einer war natürlich die WM und auch die Tatsache, dass die MLS ruhte. Und Anne, du warst ja in den USA, um ein bisschen Fußball zu sehen. Ich würde sagen, dadurch, dass die WM, ihr wisst ja alle, nun vorbei ist und in den USA stattfand und wir nun mal über die US-amerikanische Profiliga reden, muss ich jetzt mal ein bisschen ausquetschen, Anne. Erzähl uns doch mal ein bisschen, Anne. Wie lange warst du denn erstmal in den USA? Fangen wir mal langsam an.
Vom 13. Juni bis 5. Juli, den 4. Juli noch schön mitgenommen. Und die erste Station war Kansas City, weil ich ja eine Karte für das Spiel zwischen Argentinien und Algerien hatte. Im Stadion der Kansas City Chiefs. Und ich muss schon sagen, das Stadion ist cool, ist halt aber so ein typisches Baseballstadion. Trotzdem ist das, glaube ich, wird das eines von den Fußballspielen sein, die mir am längsten in Erinnerung bleiben. Jetzt nicht unbedingt des Spiels, nur wegen. Wir wissen, Argentinien hatte 3-0 in dem Spiel gewonnen. Messi hatte 3 Tore, eigentlich sogar 4 Tore geschossen. Eins ist durchaus berechtigt wegen Abseits aberkannt worden. Aber so das Ganze drumherum war schon sehr speziell gewesen. Und deswegen ist das auch so ein Spiel, was in Erinnerung bleibt. Ich hatte interessanterweise wirklich ein Platz auf Höhe der Mittellinie in der allerletzten Reihe, also wirklich ganz, ganz oben. Man konnte trotzdem hervorragend noch sehen, das war gar kein Problem. Man konnte auch noch den Ball erkennen, das haben mich jetzt auch schon Leute gefragt. Und auf der rechten Seite hatten wir dann noch schön die Skyline von Kansas City. Und dadurch, dass Anpfiff um 19 Uhr war, hatte man dann irgendwann auch schön den Sonnenuntergang hinten über der Stadt. Also dieses ganze Setting stimmte schon. Die Fans von Argentinien, die natürlich die Mehrzahl gestellt haben. Also ich würde schätzen, so mindestens 3/4 aus dem Publikum waren für Argentinien oder waren für Messi da, sagen wir es, wie es ist. Ich habe sehr, sehr viele Messi-Trikots gesehen. Ich würde sagen, die Argentinien-Trikots, die hinten einen Namen drauf hatten, der nicht Messi war, kann ich an 2 Händen abzählen. Ansonsten war es immer Messi. Und sie haben ihn auch wirklich angebetet, haben eigene Songs für ihn, haben auch so eine Beat-Position immer wieder eingenommen für ihn. Also Argentinien huldigt ihn, aber das ist auch vollkommen okay. In dem Spiel hatte er ja, gut, es gab die Szene, wo es umstritten ist, ob er da eine rote Karte hätte kriegen sollen oder nicht. Aber trotzdem hat er in dem Spiel sehr gut gezeigt, was er kann, nämlich laufen und Tore schießen. Also laufen in Form von Spazierengehen. Aber sobald er den Ball hat, macht er dann seine Tore. Und ja, das war Kansas City. Was mir übrigens noch aufgefallen ist, die Stadt Kansas City hat ziemlich viel Werbung für Sporting Kansas City auch mit bei gehabt. Also die hatten mehrere größere Sportteams, darunter natürlich auch die Chiefs mit, aber eben auch Sporting Kansas City hatten so verschiedene, nennen wir es mal, Werbebanner, zum Beispiel am Flughafen hängen, aber auch so innerhalb der Stadt, sodass man durchaus auch auf den Sportclub aufmerksam werden konnte. Und es gab in jeder Stadt, wo Spiele stattgefunden haben, gab es auch solche Fanzonen im Prinzip, also was bei uns irgendwie mal Fanmeile war. Und ich glaube auch, Kansas City hatte eines der besten, so vom Aufbau, vom Platz her, auch von der Location her und wie das alles organisiert war. Also Kansas City hat schon gezeigt, die können Fußball. Die können auch Groß-Events. Und da war es durchaus ziemlich cool. Nächste Station war dann Atlanta. Ich konnte leider kein anderes Spiel sehen. rund um Kansas City, weil einfach kein anderes Spiel zu der Zeit stattgefunden hat. Und ja, nächste Station war dann Atlanta. Da durfte ich dann endlich mal bei Atlanta United im Stadion sein, also im Mercedes-Benz Stadium. Es hat Spanien gespielt. Die haben vielleicht sogar ein kleines bisschen besser gespielt als Atlanta. Aber kann ich ja nicht beurteilen, ich habe bei Atlanta noch nie live spielen sehen. Ja, das war Spanien gegen Saudi-Arabien. War eine klare Geschichte. Spanien hat ab der 75. Minute irgendwie das Spiel mehr oder weniger eingestellt, weil die so dominant und klar waren. Die wollten Feierabend machen. War auch da, was glaube ich am Ende 3-0 oder 4-0. Auf jeden Fall sehr eindeutig. Und ja, dementsprechend habe ich die beiden Finalteilnehmer ja eh gesehen. Und es war durchaus interessant, auch beide beobachten zu können. Das Stadion finde ich tatsächlich auch cool. Aber das war so ein Stadion aus der Kategorie, da wäre eine Trinkpause nicht notwendig gewesen, weil es natürlich auch überdacht, heißt geschlossen ist und da eine Klimaanlage läuft. Aber ja, die ganzen Sicherheitsvorkehrungen und das ganze Organisatorische, sowohl in der Fanzone wie auch im Stadion, waren kompletter Müll in Atlanta. Das hat so mega abgefuckt. In Kansas City durfte man bis zur Fanzone wie auch zum Stadion durfte man eine Wasserflasche mitbringen. Alles gar kein Problem. In Atlanta durfte man zur Fanzone zwar auch eine Wasserflasche mitbringen, es waren noch 1000 Grad da wieder, aber die durfte keine Banderole dran haben. Zum Spiel selbst ins Stadion dachte ich mir, okay, dann mache ich diesmal gleich die Banderole ab und trinke es natürlich auch schon aus, damit es da gar keine Probleme gibt. Zum Spiel selbst durfte man nur eine verschlossene und versiegelte Originalflasche mitbringen. Es hat sich einfach, von Tag zu Tag haben sich in Atlanta die Regeln geändert und die Sicherheitskontrollen waren einfach gefühlt immer andere. Das war wirklich super nervig. Und ja, von Atlanta aus sind wir dann auch an einem Tag mal ein paar Kilometer gefahren. Es waren ein paar mehr Kilometer, es waren fast 300. Um noch ein bisschen Fußball zu sehen. In dem Fall war es dann USL League One, glaube ich. Aber auch ansonsten, ja, wie gesagt, Shino ist ganz cool von Atlanta. Aber ich muss Atlanta selbst natürlich auch noch sehen. Und anschließend ging es nach Philly, beziehungsweise erstmal ging es nach Nashville, aber da war kein Fußballbezug leider, weil Nashville selbst hat ja erst Mitte Juli dann wieder gespielt. Aber gut, Music City kann man sich sowieso immer geben. Und danach ging es dann halt nach Philly für Curaçao gegen die Elfenbeinküste. Curaçao mit einem wahnsinnig coolen Torwart aus der USL Championship, also aus der zweiten amerikanischen Liga. In dem Fall, Elfenbeinküste hatte, ich glaube, 2-1 gewonnen, war auch okay. Was man Philly immer zugute halten muss, die wissen, wie man große Events laufen lässt. Bei den Einlasskontrollen gar keine Probleme, alle super freundlich. Und anschließend beim Abtransport, die haben eine U-Bahn. Also sie haben Busverbindung, aber auch eine U-Bahn, die dann direkt in die Stadt wieder fährt. Und wenn ein Spiel, sei es nun Football oder Fußball, endet, dann machen sie die Drehkreuze hoch sozusagen, sodass du nichts bezahlen musst und kostenlos wieder in die Stadt fahren kannst. Da sind sie anderen Städten durchaus voraus. Atlanta übrigens hatte die Ticketpreise auch so behalten, wie sie waren. Also auch da konnte man zu einem sehr, sehr fairen Preis, ich glaube 2,90 oder sowas fahren. Auch okay. In Kansas City lief das ein bisschen anders. Aber auch da habe ich nicht für den Parkplatz bezahlt, sondern war ein bisschen weiter weg und lief dann den Rest. Und ja, ich überlege gerade, ich habe insgesamt 9 Spiele gesehen, inklusive 4 WM-Spielen. Und dann eben war dabei 2 USL League One-Spiele, ein NPSL, also ein Amateurfußballspiel. Und ich habe es endlich mal geschafft, mir ein MLS Next Pro-Spiel anzusehen, nämlich die Baby Bulls, also die New York Red Bulls 2. Die 2. Und das ist deshalb interessant, weil ich das Stadion schon immer mal sehen wollte. In den Livestreams konnte man immer sehen, dass dort eine Garage direkt am Stadion ist, quasi hinter dem Tor. Und jetzt habe ich auf eigene Art mal erlebt, wie das dort stattfindet, weil ich kam dort an, eine Stunde vor Anpfiff mit dem Auto und wunderte mich, warum auf dem Unigelände hier überhaupt nichts ist, man hört nichts. Auf dem Platz, da passiert nichts, da ist gar kein Spieler und auch gar keine Fans. Und normalerweise würde man ja erwarten, eine Stunde vorher ist irgendwer da, aber gar nichts. Deswegen entschied ich mich, okay, fährst du erstmal ins Parkhaus und wartest ab. Vielleicht ist es ja doch kurzfristig abgesagt und du hast es nur noch nicht gecheckt. Und dann fuhr ich ins Parkhaus und fuhr einfach ein Stück höher und in der 5. Etage sah ich dann, dass das Stadion nicht das ist, was ich gesehen hatte, weil direkt gegenüber von dem Parkhaus ist noch ein Stadion, sondern das ist quasi, man fährt bis in die 5. Etage und von dort aus kann man dann direkt zu dem Stadion laufen. Es gibt auch eine Verbindung vom Parkhaus dort zu dem Stadion, was quasi eben auf Höhe der 5. Etage liegt. Und dann, ja, konnte ich mir da das Spiel ansehen, was qualitativ überraschend gut war. Und mindestens die erste Halbzeit über waren beide Teams sich auch sehr, sehr ebenwürdig und haben da schnellen, aber guten Fußball gespielt. Zuschauermäßig nicht so gut, aber ist genau das, was man in der MLS Next Pro Year erwartet. Es kam so ein paar Handvoll Fans, ansonsten viele Familienmitglieder einfach, die Jungs da kicken sehen wollten. Und interessant war auch, es gibt dort keine Toiletten, sondern wenn du auf Toilette gehen willst, dann musst du in eines der Uni-Gebäude, die außerhalb von dem Gelände wieder sind. Also gibt es ein Bändchen und dann geht man erstmal schön rüber zum Uni-Gebäude. Interessante Art und Weise, wirkte jetzt nicht so professionell, aber es funktioniert ja und war auch alles sehr entspannt. Und ja, am 4. Juli hatte ich mir noch, ist zwar nicht so MLS-Bezug, aber jeder kennt diese Mannschaft, am 4. Juli hatte ich mir endlich mal New York Cosmos ansehen können. Die ist ja im Versuch, keine Ahnung, der wievielte Versuch das ist, die sind ja schon tausendmal pleite gegangen. Und aktuell spielen sie in Paterson, New Jersey. Gut, der 4. Juli, da war bei einigen Teams, die an dem Tag gespielt haben, jetzt nicht der größte Zuschauerstrom, wobei es auch einige gab, wo es einen sehr hohen Zuschauerstrom gab. Aber sagen wir es mal so, bei New York Cosmos waren vielleicht, wenn es hochkommt, 50 Zuschauer. Und es ist ein riesiges Stadion, es ist ein historisches Stadion. Und ich glaube, mit 50 Zuschauern liege ich da eigentlich noch sehr, sehr hoch. Es war sehr, sehr leer. Und sie haben auch verloren. Aber ich glaube, gegen Greenville Triumph, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre, die ich ja zuvor zu Hause schon hatte spielen sehen. Auf jeden Fall kann ich das jetzt auch auf meiner Liste abhaken, New York Cosmos einmal gesehen zu haben. Von daher hatte ich ein ganz gutes Potpourri. Aber ich muss sagen, ich hätte schon gern MLS gesehen. Es war nervig, dass genau in der Zeit das nicht war. Und wer MLS jetzt während der WM sehen wollte, der hatte ja im Prinzip nur quasi in der letzten Woche jetzt die Chance. Das ist ein bisschen blöd. Aber ansonsten war es wieder eine sehr coole Reise. Man hat sehr, sehr viel gesehen. Man hatte auch Fußball war überall omnipräsent. Die Restaurants, die Bars hatten sich natürlich auch auf die Fans vorbereitet, wussten auch durchaus mit Fans aus den unterschiedlichen Ländern umzugehen. Also Tipping ist ja immer so ein Riesenthema, weil in den USA leben Kellner ja quasi davon, dass sie Tipp bekommen. Das kennen die Europäer aber in dem Sinne gar nicht. Dementsprechend haben viele Bars direkt umgestellt, dass Tipping schon auf der Rechnung mitstand, damit die Kellner und Co. überhaupt eine Chance hatten. All solche Sachen. Man hat aber auch wirklich überall irgendwelche Merch-Produkte bekommen. Selbst Walmart, die sonst nicht die größten US-Soccer-Fans sind, von Chips über Handtücher bis hin zu Tellern und so weiter, gab es einfach alles, was irgendwie Fußballbezug hatte. Das war ganz cool und man hatte auch so den Eindruck irgendwie, Fußball ist halt in dem Land präsent. Ist auch klar, wenn da eine WM ist, aber die Leute hatten da durchaus auch wirklich Bock. Aus ganz vielen verschiedenen Nationen natürlich, aber eben auch unter den Amerikanern. Und was mir besonders aufgefallen ist, bei allen Spielen hatte man unter den Zuschauern auch immer Amerikaner dabei, die aber oftmals Trikots von einem der Teams hatten, was dort vor Ort war. Und aber auch, es gab sehr oft Amerikaner, die deutsche Trikots anhatten. Selbst bei Spielen, die wo Deutschland jetzt gar nicht gespielt hatte. Beispielsweise auch beim Greenville Triumph-Spiel. An dem Tag hat Deutschland gespielt, aber natürlich nicht in Greenville. Und trotzdem liefen da ziemlich viele mit Deutschland-Trikots rum. Also, wie gesagt, der Sport ist da durchaus präsent und ich glaube auch nicht nur wegen der WM. Aber klar, vielleicht hat die WM da jetzt doch mal einen kleinen Kick mitgegeben. Im Großen und Ganzen war es eine coole Reise. Aber nächstes Jahr geht es vielleicht erstmal in ein Land nördlicher der USA, solange es politisch da immer noch so schwierig ist. Das war natürlich immer ein bisschen, das schwingt natürlich mit.
Ich möchte als erstmal danke, Anne, für deinen Input. Du hast es gerade eigentlich im letzten Satz schon ein bisschen angeteasert. Wir müssen natürlich über eine Szene sprechen, da sie den US-Fußball ja betrifft, ein Stück weit. Beziehungsweise, ich will nicht sagen, ob es das Privileg des Gastgeberlandes war oder was da genau vor sich ging, aber es gab eine rote Karte für Florian Balogun. Und
die auch vollkommen berechtigt war?
Die war berechtigt. Machen wir uns nichts vor, es ist eine berechtigte rote Karte. Ja, ja. In meinen Augen ist sogar eher das von Enzo Fernandes, war das, glaube ich, im Finale eher kein Gelb als das eine rote Karte. Und
der hat ganz klar den Ball gespielt.
Ja.
10 Minuten vorher.
Nein, also, ich glaube, wir sind uns einig und können es kurz abrunden, weil das ist ja auch schon wieder 2-3 Wochen her, dass die rote Karte aufgehoben wird. Es darf nicht sein.
Wobei die Geschichte dahinter in meinen Augen eine andere ist, als die, die erzählt wird.
Weil okay, du warst ja direkt an der Quelle, sag ich mal.
Ja, direkt an der Quelle ist immer relativ, aber schon wenige Stunden nachdem es diese rote Karte gegeben hatte, bekam man die Meldung, dass der US-Verband gegen diese Karte in Anführungsstrichen protestieren wird. Also die haben eine Eingabe an die FIFA gemacht aufgrund dieser roten Karte. Und erst einige Tage später kam dann die Meldung, dass Trump bei Infantino angerufen hätte, um dafür zu sorgen, dass die rote Karte zurückgezogen wird. Sagen wir es mal so, sonst glaubt doch auch niemand Trump irgendwas, weil der Mann den ganzen Tag nur irgendwelchen Scheiß erzählt, irgendwelche Lügen erzählt und versucht, sich als den großen Helden und Stecher rauszustellen. Da ist jetzt die Frage, war wirklich Trump jetzt der entscheidende Punkt, weshalb da diese rote Karte auf Bewährung ausgesetzt wurde, oder war es eigentlich die Eingabe aus dem US-Verband, die vorher stattgefunden hatte? Und also, dass Trump angerufen hat, das kann ich mir durchaus vorstellen, das will ich gar nicht verneinen. Aber hat es tatsächlich den Einfluss oder war die Entscheidung vielleicht vorher schon gefallen?
Ich glaube, dass es, ich würde nicht sagen, ob es einen Einfluss drauf hat, weil das können wir nicht. Und das ist auch nur eine Mutmaßung von uns. Aber ich glaube, dass es der Bonus des Gastgeberlandes ist, weil kein anderes Land der Welt von diesen 31 Nationen, außer vielleicht hätte Messi gegen Algerien rot gesehen, aber auch das ist nur eine Mutmaßung, hätte diesen Vorteil gehabt. Jetzt hatten wir aber natürlich auch vor der WM das Szenario, als Ronaldo rot gesehen hat im letzten Spiel gegen Irland, eigentlich für das Eröffnungsspiel gesperrt wäre und auch dort eine Sperre zur Bewährung ausgesetzt wurde. Es ist natürlich immer die Frage, was ist richtig, was ist falsch, wie ist der Ermessensspielraum. Aber ich finde es ziemlich hart, wenn du eine rote Karte annullierst. Gerade für ein Gastgeberland, wo du mit dem Präsidenten gut bist. Was natürlich schön ist, sage ich mal, wenn du als FIFA-Präsident ein Turnier in einem Land austrägst und du dich mit dem Präsidenten gut stellst. Das wäre ja wie wenn jetzt 2024 Seferin mit Olaf Scholz, was glaube ich damals, wenn die sich viel unterhalten hätten, viel zusammen gesehen worden wären, ist, glaube ich, relativ normal. Oder Steinmeier. Aber es geht halt trotzdem nicht, dass du als Präsident halt da anrufst und was erwirkst. Also ist ja wie wenn, keine Ahnung, Steinmeier noch als Beispiel mit Seferin telefoniert und sagt ja, hey, du übrigens, war ein Handspiel und das Spiel wiederholt wird. Jetzt mal ganz krass dargestellt. Aber ich möchte den Talk jetzt nicht größer machen, als er ist, weil das ist vorbei. Die USA hat im Viertelfinale gegen Belgien verloren, nachdem jeder für Belgien war, aus besagtem Grund.
Wobei man dazu sagen muss, ich fand noch nicht mal Belgien wahnsinnig krass in dem Spiel, sondern die USA waren einfach extrem schlecht. Also die haben sich selbst das Spiel kaputt gemacht. Die haben sich ja quasi selbst fast die Bälle da ins Tor geschossen. Das war wirklich
vollkommen absurd. Ja, Matt Priest zum Beispiel. Definitiv. Aber
ja. Dessen Wikipedia-Eintrag ist übrigens anschließend geändert worden. Wie sich das so im US-Fußball nun mal gehört. War sehr unterhaltsam. Aber ja, sind mehrere Spieler danach, vor allem Christian Pulisic ist danach auch von anderen Fußballspielenden aus dem Profibereich ziemlich zerrissen worden. Was auch damit zu tun hat, dass er hatte sich ja zuvor aus dem Gold Cup rausnehmen lassen. Eben mit der Begründung, dass er für die WM fit sein will und ausgeruht sein will. Dann hat er jetzt aber während der WM nicht so krass performt, wie man es eigentlich von ihm erwartet. Und ja, das hat jetzt natürlich für einigen Backlash gesorgt. Aber ja, das, also wie gesagt, das letzte Spiel haben die sich vollkommen selbst kaputt gemacht. Ansonsten in der Gruppenphase war das ja ziemlich okay, beziehungsweise eigentlich ganz gut. Sie haben gezeigt, dass sie durchaus Fußball spielen können. Und sie haben ja durchaus auch ein Team mit 4-1 geschlagen, wo Deutschland massiv dran gescheitert ist. Von daher zeigt es ja auch, die können durchaus auch kicken, aber manchmal stellen sie sich auch wirklich selbst das Bein. Naja, ich verstehe uns nicht, warum Mexiko jetzt in der FIFA-Rangliste so enorm nach oben geklettert ist, weil die sind auf der gleichen Ebene auch ausgeschieden. Naja, aber gut, die FIFA-Rangliste ist eh immer so ein Würfelspiel.
Eben. Ansonsten gut, WM, ich glaube, wir wissen alle, wer Weltmeister wurde am Ende.
Messi.
Messi. Hast du noch irgendwas zu deiner Reise, zu deinem...
Ich habe einen Tipp. Ja. Wenn ihr Bock auf Fußball habt und in den USA seid, guckt euch die kleinen Ligen an. Es muss nicht immer MLS sein und es muss vielleicht auch nicht immer USL Championship sein, sondern guckt in den bekannten Apps, die man so kennt, welche Spiele sind gerade in der Nähe. Guckt euch da durchaus auch mal NPSL an.
Footballogy.
Zum Beispiel, genau. Ja, guckt euch League One, League Two mit an. Es gibt extrem viele Teams, es gibt wahnsinnig coole Teams. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal angesprochen hatte, aber es gibt auch ein Team im Großraum Seattle, die eine Wurst als Logo haben.
Darüber haben wir auf alle Fälle mal gesprochen.
Ja, ja. Und nutzt die Gelegenheit, seht euch die Spiele an. Eintritt sind da meistens 10, 15 Dollar. Man wird da sehr, sehr nett behandelt. Wir haben bei einigen Spielen sogar kostenlos Getränke bekommen, weil es so heiß war. Also das hat super Spaß gemacht, sich wirklich die kleinen Teams mal anzusehen. Und Fußball war auch unterhaltsam.
Eine Frage habe ich noch. Du warst ja jetzt während der WM drüben. Gab es da mehr Europäer oder ich sage es mal so Personen, die nicht amerikanisch aussehen, wo du weißt, hey, die haben auch Bock, einfach Fußball dort anzuschauen oder eher weniger? Also, war der Zuschauerschnitt höher oder kam er dir höher vor, als wenn keine WM ist? Um mal so die Frage zu stellen.
Nee, das würde ich nicht sagen. Das ist also, ich bin zum Teil natürlich auch an Orte gefahren, die wieder nochmal ein Stück weiter wegfahren von den jeweiligen Städten aus, aber ich würde jetzt nicht sagen, es war deutlich höher als sonst. Auch so hat man auch in den unteren Ligen immer wieder mal Spiele, die sehr, sehr gut besucht sind und dann hat man auch in den oberen Ligen Spiele, die sind extrem schlecht besucht. Loudoun United beispielsweise war so ein Spiel, was nicht gut besucht war und die sind eigentlich zweite Liga. Aber ja, kommt aber so ein bisschen auf die Teams auch mit an.
Okay. Aber abgesehen von deinen Tipps, die du mit uns geteilt hast, hast du noch irgendwas zu deinem USA-Trip zur WM oder was sonst damit zusammenhängt? Oder können wir ein kurzes Päuschen machen?
Lass uns eine Pause machen.
Ist eine gute Idee. Trink was. Die Temperaturen sind zwar angenehmer als noch im Mai oder Juli. Aber trinken ist wichtig und wir sind dann gleich wieder für euch da. Bis gleich. Wir sind zurück aus unserem Päuschen, Anne. Und nach der WM ist vor der MLS. Oder?
So ist es, ja. Die MLS ist wieder zurück.
Zumindest für 9 Teams fand am vergangenen Wochenende ein Spiel statt. Montreal, Toronto, St. Louis, Kansas, Nashville, Atlanta, LA Galaxy gegen LAFC und die Portland Timbers hatten gegen, ich meine Brille nicht auf, ist auch egal, gespielt.
wir können ja erstmal über das eine Spiel reden, was da nicht stattgefunden hat, nämlich Chicago sollte eigentlich auch spielen. Die haben sich ja jemanden geholt, der durchaus interessant ist. Und die hatten Vancouver zu Gast, die ja auch jemanden in ihrem Kader haben, der durchaus auch interessant ist. Weshalb die MLS rund um dieses Spiel extrem viel Werbung gemacht hatte, auch den ganzen Tag über. Das Problem war aber, dass in Kanada, ich glaube immer noch, sehr, sehr starke Waldbrände sind. Und es sind auch sehr viele Waldbrände, weshalb dann irgendwann die ganzen Rauchschwaden auch rüberzogen bis weit in die USA. Und Chicago war eben eine der Städte, die extrem unter dieser Rauchbelastung litten. Gut, deren Weg nach Kanada ist jetzt auch nicht so wahnsinnig weit. Aber selbst bis nach New Jersey zog der Rauch so weit, dass bis Samstag dann das Gewitter eingesetzt hatte, es da wieder ging. Aber Chicago fand nicht statt.
Ja, das ist halt das Problem, Anne, wenn du halt Feiernamen hast, dann darfst du dich nicht wundern, wenn es Feuer gibt. Also das ist so ein bisschen, der falsche Ehrgeiz, finde ich, weil du holst dir einen Stürmer, der ordentlich für Feuer steht. Du hast Feuer am Namen und dann kommt ein Feuer und dann heißt es, sorry, das Spiel wird verlegt.
Alter, aber auch sehr kurzfristig, also irgendwie erst 3 Stunden vorher oder so.
Ja, aber das kennt man ja von der MLS. Ist. Also mich hat es da wirklich gewundert, dass es nicht so diesen krassen Wetter-Delay gab. Und ja. Jetzt spreche ich nochmal über die WM, während der WM. Nein, also das Spiel wurde ja verlegt, ist jetzt glaube ich irgendwann im September.
Nee, im Oktober.
Dafür,
Dritter oder Vierter.
Oder September, Oktober, irgendwann im Herbst. Ärgerlich, weil das wäre ja zwischen dem Halbfinale und dem Finale gewesen. Das wäre, glaube ich, sehr prestigeträchtig, nicht nur für Lewandowski, der ja in Spanien eine gute Legacy hat, sondern auch für eben die Bayern-Legende Thomas Müller, der ja 2014 gegen Argentinien im Finale damals gewonnen hat. Aber dem war nicht so. Und stattdessen bekamen wir, ich sag's mal, 3,5 Derbys.
Ja, wovon das eine Derby, also ich hoffe, sie haben den Zuschauern das Geld zurückerstattet. Montreal gegen Toronto. Also Montreal hatte 3 Torschüsse, Toronto hatte nicht einen.
Ja, aber
selbst
das Ding ist
50-50.
Ist aber ausgeglichen und ich meine, klar, es ist ärgerlich, aber jetzt überleg mal, du zahlst nicht nur $100 für ein Ticket, sondern du zahlst knapp 5-stellig und dein Team macht in 120 oder 115 Minuten keinen Torschuss. Das ist ja auch ärgerlich. Da zahle ich lieber nur einen Bruchteil von dem Preis und sehe, wie mein Verein auch keinen Torschuss hat.
Aber dafür
hatten... Ich bin zwar enttäuscht, aber ich gehe mit einem Punkt heim.
Ja, aber dafür hatten die anderen, die sehr viel Geld fürs Ticket bezahlt haben, die Muppets in der Halbzeitshow. Das hatten die in Montreal nicht.
Ja, aber laut Gamer-Konvention ist Folter verboten.
Nee, komm, die Muppets waren das Beste an dieser Halbzeitshow.
Ja, nicht gesehen.
Ja, so wie Montreal und Toronto kein Tor gesehen haben. Also über die Partie müssen wir gar nicht weiter
aber
reden. Langweilig.
Wir müssen nicht weiter über die Partie reden. Wir können auch kurz das 1:0 abfrühstücken zwischen Nashville und Atlanta. Gibt es auch, glaube ich, auch nicht viel zu sagen.
Da sind mir 2 Sachen aufgefallen. Zum einen, die Fans von Nashville haben gut Stimmung gemacht, an denen lag es auch nicht. Aber beide Teams, also weiß nicht, was die in der Pause jetzt gemacht haben. Tore schießen haben sie offensichtlich nicht geübt, weil aus beiden Teams gab es Schüsse aufs Tor. Keine Ahnung, wollten die da einfach nur noch die Zuschauer abschießen oder wollten die den Ball aus dem Stadion schießen? Ich habe vorhin mal geguckt, ob ich irgendwo die Bälle hier in Deutschland finde. Also wie kann man denn so dermaßen oft so über das Tor setzen? Also, naja. Endete 1:0. Ich glaube nach Ecke, also Ecke Kopf. Aber ansonsten, ja, war okay. Beide Teams waren aber recht ebenwürdig. War durchaus ein spannendes Spiel, glaube ich. Da hat sich wahrscheinlich der Eintritt durchaus gelohnt. Auch ohne Muppets.
Ich mach's kurz und schmerzlos. Ich dachte mir, so geil. Endlich wieder Saunders, endlich wieder Derby. Extra Andrew Thomas, den ich ja immer meinem Fantasy-Team auf Kickbase habe, mit der Kapitänsbinde vertraut, weil er es einfach mal verdient hat, dieses Team zu tragen. Gut, zugegebenermaßen, nachdem Lewandowski jetzt nicht gespielt hat, dachte ich mir, gut, das ist ein Zeichen. Ja, am Ende des Tages war es ein Zeichen, dass ich es nie wieder mache. Also, ich weiß nicht, ob man irgendwie jemanden hasst in dem Team oder ob man einfach über die Wochen ohne MLS das Fußballspielen verlernt hat. Aber ich glaube ja. Also das war eine Arbeitsverweigerung von den Sounders, vor allem im eigenen Stadion. Normalerweise müsstest du hergehen und jedem einzelnen Fan, der an diesem Tag ein Trikot der Seattle Sounders trug, der geht raus, du fragst ihn, hey, wie sind deine Kontodaten oder hast du PayPal und du erstattest ihm den vollen Betrag zurück und legst doch ein Bier oben drauf. Weil die Scheiße konntest du dir nicht mal schön saufen. Also, das ist ja unglaublich. Ich habe sich zum Glück nicht angeschaut, war auch nachts, aber eieiei, also ich habe wirklich selten so eine desolate und so eine Scheißleistung gesehen von den Sounders. Und das im Derby, das ist peinlich. Endstand 5-1, ich gehe nicht auf Torschützen ein, ich gehe nicht auf Einzelnes ein, weil es halt wirklich traurig ist und mich einfach wütend gemacht hat, als ich das angeschaut habe.
Also ich stimme dir da komplett zu. Was man den Fans da angetan hat, war wirklich brutal. Ich wollte dir schon schreiben, ob die Sounders dann am Montag zum Rapport bei den Fans antreten mussten, weil verdient hätten sie es. Und es gibt, zwischenzeitlich kann man auch Szenen von den Fans sehen, die stehen einfach nur noch kopfschüttelnd auf den Tribünen und du siehst ihnen einfach an, wie peinlich das ist. Also das
jetzt
ist wirklich...
Überleg mal, du reist von Europa nach Amerika. Keine Ahnung, bist Spanier, denkst du noch geil, bevor es nach New York geht, schaue ich mir hier Spiel an von den Sounders, Derby passt perfekt und dann siehst du so eine Scheiße. Also wirklich, ich bin nicht mal mehr enttäuscht, sondern ich bin einfach, ja, einfach so leer. Also ich weiß nicht, wie habe ich dir geschrieben, Anne? Ich muss gerade mal nachschauen, was ich dir geschrieben habe.
Ich hatte geschrieben, die Highlights von den Sounders tun ja extrem weh und du hattest geschrieben, ich habe mir
neulich den Kopf angehauen, was dann wirklich weh tat. Bei den Highlights habe ich einfach nichts mehr gespürt.
Ja. Was man sagen muss, die Timbers haben gut gespielt. Ich glaube,
ja,
die haben
verdient
ihre
gewonnen.
Freie Zeit wirklich gut, gut genutzt. Und ich muss schon sagen, die Trikots der Timbers finde ich cool. Dieses Waldgrüne mit Gold hinten drauf. Ja. Allein das gab schon ein extra Tor.
Ich finde, es ist halt, wie sage ich das jetzt, ich akzeptiere viel. Also, ja, aber, du spielst in einem Stadion und ich sage jetzt mal, botanisch oder ja, halt einfach naturell bedingt, ist Gras grün. Und jetzt kann man natürlich drüber streiten, ob es Sinn macht, dass ein Team grüne Trikots tragt. Das sind unsere Farben. Grün ist eine schöne Farbe. Ist in Ordnung, dass du dann in deinem eigenen Stadion grün spielst. Zumal das ein helles Grün ist. Und der Rasen ist ja ein bisschen dunkler. Also du merkst schon den Unterschied. So, wenn jetzt aber ein anderes Team auf die geile Idee kommt, dass es ja witzig wäre, wenn du ebenfalls in Grün spielst, aber halt in einem dunklen Grün. Also da lasse ich mir schon die Frage, was man da eigentlich geraucht hat, was für grünes Zeug, um auf so eine Scheißidee zu kommen. Also ich sag's jetzt nicht, weil es die Timbers sind, aber es ist halt einfach nur absolut behindert.
Doch, du sagst also,
jetzt mal ganz ehrlich, ich habe mir die Highlights angeschaut und das erste, was ich mir dachte, ist, wen wollt ihr eigentlich verarschen? Also wirklich, ich verstehe es auch einfach nicht, warum du sowas... Also, wer bei den Timbers kam auf die ruhmreiche Idee, ich hab's, gegen Seattle spielen wir auch in grün. Weil
man muss
wenigstens grün.
Man muss dazu aber auch sagen, man konnte beide Trikots hervorragend voneinander unterscheiden, außer
ja,
wenn es blind.
Ja, aber jetzt hat man eine Rot-Grün-Schwäche. Also ich habe ja im Bekanntenkreis einen, der eine Rot-Grün-Schwäche hat und der hat ja bei Orange und Grün schon irgendwie seine Probleme oder so und ihnt sich ja manchmal damit auf. Wenn ich mir sowas vorstelle, du hast einen Rasen und du hast sowas, es ist ja furchtbar.
Ja, na gut, wobei ich glaube, dass die Trikots der Timbers dann einfach schwarz aussehen würden und die Trikots der Sounders ein helleres Grau sind.
Ja, es ist im Bereich des Möglichen, aber normalerweise machst du nicht zwei gleiche Farben. Das ist ja wie wenn Schalke in Dunkelblau spielt und die Hertha in Hellblau als Beispiel. Machst du nicht.
Wer übrigens in Blau gespielt hat, war ja Sporting Kansas City. Die hatten ja auch ein Derby. Es war ein richtiges schönes Derby-Wochenende. Und St. Louis, also, oder sie haben auswärts in St. Louis gespielt. Also die Partie war durchaus interessant, weil St. Louis erst 2-0 führte. Und auch, muss man schon sagen, die haben ziemlich ordentlich gespielt. Die hatten eigentlich ziemlich gute Chancen. Sporting hat halt so gespielt, wie sie einfach immer spielen. Ich weiß gar nicht, ob die mittlerweile einen vernünftigeren Kader haben. Ich habe da nichts großartig mitbekommen. Aber ja, trotz dessen, dass sie 2-0 geführt haben, hat Sporting kurz vor der Halbzeit nochmal ausgleichen können. Durch, da hat die Verteidigung ein bisschen gepennt. Sie, ja, nicht ausgleichen, nur den Anschlusstreffer hatten sie. Der Ausgleich kam dann in der 78. Minute und da hat ein alter Bekannter eine nicht so schöne Szene, aber man sieht ja, auch, der
leider
hat sich am meisten geärgert.
Es tat mir wirklich weh.
Ja, das tat wirklich weh. Ben Lund, man muss dazu aber auch sagen, seine Verteidigung hat ihn da auch im Stich gelassen, weil sie ihm den Ball auch nochmal zugespielt haben, obwohl Sporting schon wahnsinnig gedrückt hat. Ja, und er hat dann den Ball, will ihn quasi Richtung Strafraum rausschießen und dann landet er, ich glaube sogar bei Juvelic direkt vor dem Fuß und der macht das Tor. Das ist schon wirklich bitter. Ein Verteidiger hat nur versucht, da reinzurutschen. Das ist ja auch kläglich gescheitert. Ja. Am Ende hat Sporting dann trotzdem verloren, weil St. Louis dann letztendlich noch ein Tor hatte. Ich glaube, es waren 11 Meter. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich meine, ja. Der war auch durchaus berechtigt gewesen. Aber war trotzdem, muss man sagen, ein spannendes Derby. Und Sporting hat zumindest mal wieder ein Lebenszeichen gezeigt, was ja schön ist. Und mit 3-2 aus dem Derby zu gehen, ist okay. Er ist trotzdem
besser
ärgerlich.
Besser als mit 5-1 aus dem Derby gehen.
Ja, auf jeden Fall. Aber ja, trotzdem interessantes Spiel, muss man sagen. Es ging, als Sporting dann irgendwann wach wurde, ging es durchaus hin und her. Also gerade so die zweite Halbzeit hat er noch mal ein bisschen was geboten.
Was auch ein bisschen was geboten hat, zumindest die erste Halbzeit war ein bisschen torreicher, war das letzte Spiel. Auch ein Derby. Und das ist das so das Aushängeschild der MLS, als würde Dortmund gegen Schalke spielen, als wäre das so das, ja, die Mutter aller Derbys in Amerika. LA Galaxy gegen den LAFC. Gefühlt hat der LAFC die letzten 10 Derbys alle für sich entschieden. In der Realität sieht es natürlich ein bisschen anders aus. In dem Fall war es eine klare Nummer, Carsten, für den LAFC.
Dazu muss man aber auch sagen, LA Galaxy hatte jetzt in den anderthalb Monaten Pause, hatten die einen ganz merkwürdigen Move. Die haben nämlich Gabriel Peck verkauft für, ich meine, es waren 3 Millionen oder 7 Millionen Dollar. Also jetzt nicht extrem viel, aber man hat es im Spiel irgendwie gemerkt. Also die Galaxy hatte so vereinzelt mehr Chancen, aber ansonsten hat eigentlich der LAFC das Spiel gemacht. Vor allem natürlich in der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit haben die dann sie hätte natürlich auch ein bisschen zurückgelehnt. Aber also die Entscheidung von LA Galaxy habe ich nicht so ganz nachvollziehen können. Die hätte ich, also Chicago Fire hatte auch so einen komischen Move, aber da wurde wenigstens für Ersatz gesorgt. Wir können ja nachher mal drüber sprechen. Aber hier, so richtig verstärkt haben sie sich da in der Zwischenzeit nicht.
Ja, dauert doch. Ich meine, die Transferperiode ist ja noch ein bisschen offen oder das Transferfenster. Haben aber andere Vereine ja zugeschlagen. Sollen wir gerade die Transfers machen? Willst du ein Päuschen haben oder?
Eine Sache will ich zu dem Spiel noch anmerken.
Ja?
In dem Spiel im El Trafico gab es nicht einen einzigen Academy-Spieler, der eingesetzt wurde. Von beiden Teams nicht. Also weder vom LAFC noch von LA Galaxy. Und das verurteile ich auf jeden Fall. Weil beide Teams sollten wirklich genug auch gute Academy-Spieler haben. Und die gar nicht einzusetzen, ist ja ein richtig blödes Zeichen an die Jugend. Aber ja, Der LAFC gewann 3-0. Durchaus auch verdient, wie gesagt, von der Galaxy, kam erst zum Schluss in den letzten 20 Minuten, so ein bisschen Lebenszeichen. Aber davor fand ich, war nicht wirklich was. Ansonsten können wir jetzt eine Pause machen.
Dann machen wir ein kleines Päuschen und sind dann gleich für die Transfers wieder für euch da. Willkommen zurück hier auf meinen Sportpodcast. Zu unserem MLS-Podcast. Wir hatten uns ja eben über den MLS-Spieltag unterhalten. Und Anne hat ja eben so ein bisschen bemängelt, dass beim El Trafico keine Jugendspieler oder Academy-Players eingesetzt wurden. Und da nach dem Schulterran haben Transfers, gut, jetzt ein Transfer von, ich sag jetzt mal, von St. Pauli zurück zu New York City FC, ist egal, weil ist ja nicht die Galaxy oder der LAFC. Aber wir reden trotzdem über ein paar Transfers.
Den Transfer fand ich gar nicht so uninteressant. Das war ja Sands gewesen. Ich glaube, also das hat auch irgendwie bei Pauli nicht so gezündet, hatte ich so den Eindruck. Also ich habe ihn nicht
hätte es gezündet, wären es nicht abgestiegen, glaube ich.
Ja.
Gut. Punkt. Andres Herrera ist zurückgegangen von der Crew zur River Plate. Ich glaube, die einzige Szene, die man von ihm kennt, Anne,
ist irgendwie war nicht... Karte, oder?
Ja.
Der hat doch ständig glaub ich, welche bekommen.
Glaube ich auch. Wilfried Zaha ist von Schade zurück zur Galatasaray. Nelson Palacio, ja, per Laie, Rückkehrer zu Salt Lake. Das sind halt lauter, ich sag's mal so, Leihenden von MLS-Clubs ins Ausland oder umgekehrt. Ich glaube nicht, dass man da groß drauf eingehen muss, da die ja phasenweise erst Anfang 20 sind. Außer du hast irgendeinen, der nächste Tolkien oder so wird.
Nee, ich lass uns zu den interessanten Transfers
gehen. Gut, Sergio Cordoba, Leihende, geht zurück zu den Young Boys Bern von St. Louis. Cedric Teuchert wurde am 1. Juli vor die Tür gesetzt von St. Louis. Hat bis dato noch keinen neuen Verein gefunden. Anne, ist die Entscheidung berechtigt oder?
Na gut, die stellen sich jetzt um. Sagen wir es mal so, ich bin da neutral. Ich warte ab, was passiert, wie sie sich noch entscheiden werden.
Gönnt sich Aberdeen FC zwei Spieler tatsächlich, deswegen erwähne ich es, den Halb-Iren Connor Ronan von den Rapids und Toyosi Odosanya von Houston. Dann haben wir einen Abgang. Jotrik Poupé geht in die Heimat. Ist in Belgien, war ja bei den Whitecaps zu St. Truiden. Dann gibt Inter Miami einen ihrer Spieler ab. Ja, sowas gibt's auch. Bencha Gremaschi ist ja ein Academy-Player. Anne, da haben wir ihn. Geht aber tatsächlich weg. Heißt, auch bei Inter Miami sind wir künftig zumindest ein Academy-Player weniger. Wechselt für umgerechnet 4 Millionen in die Serie A zu Parma Calcio. Upoku verlässt die MLS von Montreal, verschlägt sie nach Griechenland zu Panathinaikos. Dann Thiago Rossi geht für umgerechnet 7 Millionen zu CF Monterrey. War ja lange Zeit bei der Crew. Früher war er ja bei LAFC. Es ist passiert, Anne. Kansas City hat am 13. einen Verteidiger verpflichtet.
Ist es ein Academy-Player?
Florian? Nein. Kommt ablösefrei in die MLS. Wir haben natürlich Antoine Griezmann, der seit Mitte Juli bei Orlando Vertrag steht. Dann haben wir Robert Lewandowski, eben ja erwähnt, der bei Chicago Fire ist. Einen interessanten Transfer in meinen Augen, Alain Saint-Maximin von AC Lens oder Lens zu Charlotte. Dann haben wir einen MLS-internen Wechsel von Scheberko, der von der Crew zum LAFC geht. San Jose Earthquakes verstärkt sich mit dem Torwart Agnus Gunn von Nottingham, was ich nicht verstehen kann, weil die haben Daniel im Tor. Aber gut, muss jeder selber wissen.
Daniel ersetzen.
Dann verstärkt sich Kansas City mit einem Bosnier, Emir Karic, wechselt von Sturm Graz, Linksverteidiger. Ian Murphy von den Rapids zu San Diego. New York City FC greifen ein bisschen in die Tasche, nachdem Musa Sylla zum Glück nicht dorthin gewechselt ist, haben sie gedacht, gut, shoppen wir bei Basel und holen uns Benny Traoré, knapp 9 Millionen. Die Crew leiht Lautaro Gaetschone aus, ist ein Argentinier. Kansas City hat Blut geleckt. Wir haben Moisés Mosquera aus Mexiko. Dann hat tatsächlich, wie ich hier sehe, hat die Leihe erst geendet und es hat 2 Wochen gedauert, bis André Herrera von River Plate zurück zur Crew kommt. Scheinbar hat die Spielweise Argentinier Eindruck geschindet bei der Crew, dass sie dachten, gut, so einen brauchen wir. Dann Daniel Pereira, Wechsel von Austin zu Montreal für knapp 2 Millionen. Bryce Mendes, Wechsel von Real Sociedad zur Crew. Du wolltest wohl wissen, Anne, die Crew.
Ja, ja, die waren aktiv.
Nelson Palacio, Wechsel von Salt Lake zu Toronto. Dann Gabriel Pirani, Wechsel von DC United zu San Diego. Ja, gut. Jetzt weiß ich auch, warum die Crew einen neuen Keeper geholt hat. Man gibt den Fußballgott himself ab und verschifft Daniel zu Dallas. Also muss ich auch sofort Dallas anfeuern. Duncan McGuire, Wechsel von Orlando zu Houston. Dann haben wir noch Nathan Orders, der von LAFC zu DC United wechselt. Dann haben wir einen Abgang. Der halbdeutsche Jack Girdwood Reich wechselt zum Motherwell FC. Wer hätte gedacht, war bei St. Louis. Cody Baker per Leihe von den Sounders zu New England. Elias Saad, Augsburger Jung, wechselt von der Fuggerstadt zu Nashville.
In die Music City.
In die Music City. Dann Luka Jovanovic wechselt vom Down Under in die MLS zu den Earthquakes. Dann haben wir von West Brom wechselt Daryl Dyke zu Orlando. Wir haben einen Rückkehrer, Anne. Ich weiß, ob du es mitgekriegt hast.
Aber gerade Daryl Dyke, der hat doch früher, hat er nicht auch schon mal bei Orlando gespielt? Oder verwechsel ich ihn gerade?
Der war früher auch bei Orlando, ja. Ist dann für knapp 8 Millionen gewechselt vor 4 Jahren und kam jetzt wieder ablösefrei zurück. Das sieht man halt mal, dass nicht jeder das Zeug dazu hat. Du Enkeltrick. Aber ja. Ich sag mal so, das war ein gutes Geschäft, aber Birmingham City, die haben ja mit Philly den Enkeltrick gemacht.
Ja, absolut.
Absolut, also wirklich, die holen Kai Wagner zu Beginn des Jahres. Kai Wagner denkt sich, oh geil, Championship England, kommt auf 2 FA Cup Spiele und ein paar Einsätze in der Championship, macht zwar auch 3 Vorlagen und spielt eigentlich auch echt nicht schlecht, aber wechselt dann halt wieder zu Philly.
Die Begründung in der Pressemitteilung war ja gewesen, irgendwie aus familiären Gründen, weil die Familie sich mittlerweile irgendwie, umfassen wir es mal grob, in Philly beheimatet fühlen würde. Allerdings muss man auch dazu sagen, er wollte ja eigentlich die ganze Zeit nach Europa zurück. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es vielleicht in England jetzt nicht so gezündet hat. Vielleicht haben sie sich da auch nicht wohlgefühlt, das kann ja durchaus sein. Aber es gab keine anderen Angebote aus Europa. Aber es gab vermutlich ein sehr, sehr gutes Angebot aus Philly, die ja ein paar Probleme in dieser Saison haben und dringend auf seiner Position sich verstärken müssen. Und die haben ihm einen DP-Vertrag angeboten. Also da ging es wahrscheinlich schon auch um ein paar Taler, die da jetzt eine Rolle gespielt haben. Auch wenn er sich, also wahrscheinlich hat sich die Familie wirklich in Philly sehr wohl gefühlt und freut sich wieder dann da zu sein. Aber ja, es war eine sehr übliche Pressemitteilung.
Ja, aber es freut mich doch, dass wir ihn wieder in der MLS haben und vielleicht können wir ihn ja mal einladen, Anne. Müssen wir ihn mal auf Instagram nerven.
Vielleicht schafft Philly es jetzt auch mal ein bisschen zu verteidigen.
Das konnte es zumindest in den letzten Jahren immer gut.
Ich habe ein großes Mundwerk und rat mal, gegen wen Philadelphia jetzt das nächste spielt.
Ja, gegen euch.
Direkt wieder aufs Maul. Ich weiß es schon.
Ja. Oh nee, nicht schon wieder Kai Wagner-Hattrick, gar keinen Bock.
Es wird passieren, wir wissen es.
Wer ebenfalls künftig auf Torejagd geht und Hattricks erzielen darf, ist Gabriel Peck. Aber nicht für die Galaxy, sondern für Crueso in Brasilien. Wechsel für 10 Millionen.
Ja, 10 Millionen war es okay. Bisschen mehr, aber trotzdem.
Ja, 10 Millionen paar zerquetschte. Und dann haben wir noch zwei Transfers. Ein Japaner kommt selten allein. Kyogo Furuhashi wechselt von Birmingham. Heißt nicht nur Kai Wagner, beziehungsweise nicht nur Phillies, sondern auch die Galaxy zieht wahrscheinlich ab, indem man seinen Stürmer los wird. Nein, mal schauen, was der Japaner kann. Ich freue mich natürlich, weil ich mag Japaner, ich mag Japan. Dementsprechend wünsche ich ihm nur das Beste. Und mit Yoshida kennt man ja ein weiteres Gesicht bei der Galaxy. Und zum Schluss haben wir noch einen Transfer, wo ich mir die Frage stelle, wie können sie das finanzieren? Wie können sie das zahlen? Ach, was soll's, ich habe aufgehört, Fragen zu stellen. Casemiro wechselt von Manchester United zu Inter Miami.
Ja, die hatten noch ganz viel Platz da auf ihrem Transferkonto. Und das passt natürlich alles sehr definitiv mit den MLS-Regeln überein. Gar keine Frage. Ja, nee, also.
Wir müssen ja trotzdem. Wir müssen ja jetzt trotzdem, ich meine, ich habe jetzt gefühlt 10 Minuten Transfers vorgelesen. Wir haben ja eben schon Kai Wagner erwähnt. Ist ja, glaube ich, der Transfer, der so mit am meisten im MLS-Kosmos raussticht. Abgesehen von diesen ganzen Superstars mit Casemiro, Lewandowski, Griezmann und so weiter.
Es gab noch einen Transfer. Ich bin mir gar nicht sicher, ob der wirklich jetzt schon offiziell gemacht wurde, aber da kann man sich eigentlich ziemlich sicher sein. Chicago Fire hat Kuipers verkauft, aber für wenig. Und ich glaube, waren es da die 7 Millionen oder 3 Millionen? Wahrscheinlich. Die haben ihn sich da sehr unter Wert irgendwie abkaufen lassen. Und das wird so im MLS-Kosmos gerade nicht so sehr gefeiert, weil das ist einer der besten Stürmer gerade in der MLS. Man gibt ihn für so wenig Geld ab. So klar, die haben sich Lewandowski geholt, ohne Frage. Aber warum versucht man es nicht mit beiden? Das wäre ja viel krasser gewesen.
Ich habe übrigens einen Transfer noch unterschlagen. Und zwar war das ein Abgang eines Kolumbianers. James Rodriguez verlässt Minnesota nach nur einem halben Jahr und insgesamt 6 Spielen in der MLS. 2 Assists in 194 Minuten, Anne. Was sagen wir dazu?
Dass der gehen wird, stand ja schon vor Monaten fest.
Das stand ja schon vor Monaten fest.
Das war eine absolute Enttäuschung, glaube ich, für ganz Minnesota. Ja, sagen wir es mal so, es hat nicht gezündet. Ja, aber wahrscheinlich, vielleicht hatte er auch einfach dann doch am Ende keinen Bock auf dieses Projekt. Er wirkte manchmal nicht ganz so beteiligt irgendwie.
Ja, Aber jetzt haben wir ein anderes Team. Ich spreche jetzt mal für Einzelteams an. Sporting Kansas City. Haben die endlich ihre Hausaufgaben erfüllt und einen Kader, der zumindest um den vorletzten Platz mitspielen kann?
Ich würde sagen, nein. Also, da fehlt mir jetzt irgendwie immer noch die Erfahrung. Oder so der Spieler, der vielleicht am Ende das Zündlein an der Waage ist im Kader, ist, ich sehe da immer noch keine gute Handschrift. Das ist quasi immer noch eine sehr bunt zusammengewürfelte Truppe ohne wirkliches System hinter.
Ich bin da der gleichen Meinung, du kannst nicht FIFA-mäßig, es soll jetzt natürlich ein bisschen bespitzt klingen, du kannst ja nicht FIFA-mäßig irgendwie ein, zwei Spieler kaufen, die halt gerade eine Position bespielen, die du brauchst und dann hoffen, dass es klappt und dann drehst du dich dreimal im Kreis und schnippst einmal mit dem Finger und du hast einen Kader da, der funktioniert, sondern da bedarfst du noch mehr. Und das Problem ist, jetzt geht die MLS weiter. Hättest du vor ein, zwei Monaten, gut, da war das Fenster natürlich zu, aber hättest du früher solche Spieler geholt oder die zumindest aus dem Ärmel geschüttelt und hättest sie langsam in das Team integriert, dann hättest du jetzt viel bessere Karten, weil dann wäre das Team eingespielt, dann sähe das Ganze nochmal anders aus. Aber dadurch, dass du das nicht hast und du die jetzt, ich sag mal, ins kalte Wasser wirfst, hast du ein enormes Defizit, das du jetzt über den Rest der Saison ausgleichen musst, aber nicht kannst. Und wenn dann der Erfolg ausbleibt, dann ist auch die Motivation niedrig und dann kann es ganz schnell wieder sein, dass die Spieler wieder weg sind, weil wenn du da scheiterst und im Team spielst, wo es nicht läuft, dann willst du da bleiben. Aber hast du noch was?
Zwar nicht transfermäßig, aber zwei Mini-Sachen. Zum einen, hast du mitbekommen, dass Real Salt Lake, die hatten Besuch und haben mit diesem Besuch nicht besonders clever agiert?
Tell me more about it.
Sie hatten J.J. Watt, den NFL-Spieler, bei sich zu Gast. Und das haben sie natürlich auch in ihren Social-Media-Kanälen gepostet und schrieben halt, willkommen J.J. Watt und Familie. Das Problem ist aber, das hat J.J. Watt nicht so richtig begeistert, weil seine Frau ist Fußballerin gewesen und kommt aus der Region. Und sie, Real Salt Lake, hat das halt nicht gecheckt, wer seine Frau ist. Und J.J. Watt hatte das dann öffentlich gemacht. Also er hat nicht geschrieben, wer seine Frau ist, sondern einfach nur, naja, warum begrüßt ihr nicht eigentlich die, die es er verdient hätte? Weil sie halt eine professionelle Fußballspielerin war und wie gesagt aus der Region kommt. Das haben sie dann auch eingesehen, haben sich dann auch mit einem Social-Media-Post entschuldigt und tatsächlich auch mal ihre Leistung dargelegt. In dem Fall seine Frau ist Keelia Watt, die halt in Utah geboren und aufgewachsen ist, später dann unter anderem für Chicago spielte und ich glaube auch fürs US Women National Team. Ja, auf jeden Fall haben sie es dann gecheckt, aber war trotzdem ein bisschen doof. Und wir bleiben mal im Frauenfußball und gehen mal zu Gotham rüber. Die haben jetzt gerade im Juni den Challenge Cup gewonnen. Das ist jetzt nicht so die Besonderheit, aber ist ganz cool. Aber rund um Gotham gab es zwei Meldungen, die interessant sind. Die Meldung 1 ist, sie haben eine Spielerin verpflichtet. Und diese Spielerin kennt jeder, der irgendwie mal am Frauenfußball vorbeigelaufen ist. Sie haben Sam Kerr verpflichtet, die australische Nationalspielerin, die ja zuletzt lange bei Chelsea gespielt hatte. Ich glaube, wenn man sie vielleicht nicht vom Spielen kennt, dann ist das schon verwerflich. Aber dann gibt es vielleicht eine Szene, die kennt wahrscheinlich jeder. Nämlich in einem Spiel lief mal ein Flitzer auf den Platz und die Sicherheitsleute haben es nicht geschafft, ihn da irgendwie mal runterzuholen. Die Spielerinnen standen da, mussten warten, bis der Dude dann endlich mal fertig ist. Und Sam nervte das so sehr, dass sie ihn dann einfach irgendwann umtackelte, sodass die Sicherheitsleute ihn dann schnappen konnten und vom Platz tragen konnten. Sie bekam dafür die gelbe Karte, aber die Aktion ist trotzdem bis heute legendär und sehr, sehr cool. Sie spielt dann jetzt also künftig für Gotham. Und Der New York City FC wird ja im nächsten Jahr ihr Stadion eröffnen. Und das ist jetzt eine Meldung, die hat mich richtig abgefuckt. Gotham wird ebenfalls in dieses Stadion ziehen. Sie werden eine eigene Kabine bekommen und dann künftig ihre Spiele dort austragen. Das hat aber nicht nur mich abgefuckt, sondern es hat auch ganz schön viele andere Fans von Gotham abgefuckt, weil Gotham eigentlich, man kann nur sehr oft abgefuckt sagen, fällt mir auf, weil Gotham eigentlich ein New Jersey-Team ist. Die sind in New Jersey gegründet worden, hießen ja damals noch Sky Blue FC. Dann gab es ja irgendwann dieses Rebrand gemeinsam mit den Fans. Aber man spielte halt die ganze Zeit immer in New Jersey. An verschiedenen Orten, aber immer New Jersey. Und jetzt entscheidet man sich, nach Queens zu ziehen. Auch ab 2027 dann, ab dem Sommer, glaube ich. Und ja, das ist natürlich, also mag sein, dass das vielleicht für New Yorker ganz interessant ist. Allerdings ist das für die New Jersey-Leute blöd, weil nach Queens zu kommen ist dann wieder ein bisschen umständlicher. Und vor allem ist es für die Leute aus Pennsylvania richtig blöd, die bis dato ja auch Teil der Gotham-Fanszene waren. Und für die wird die Reise jetzt richtig richtig lang. Das Problem ist ja auch, wenn du mit dem Auto zum Beispiel fährst, A, die Strecke ist sehr lang und B, du musst dann mindestens über die George Washington Bridge. Das heißt, du bist jedes Mal $20 los für Mautgebühren. Und naja, in New York einen Parkplatz finden ist ja eh schon schwierig. Ich bin nicht überzeugt davon. Also ich weiß nicht, ob man sich dann tatsächlich damit mehr Fans ins Stadion holt. Ich verstehe auch durchaus, warum sie es machen, eben um da eine noch größere Fanbasis anzusprechen. Aber ich weiß nicht, ob du jetzt eventuell am Ende einfach die treuen Fans verprellt hast, wenn du denen die Anreise sehr schwer machst. Und welche Zielgruppe du dir da tatsächlich holen willst. Weil es gibt einfach in New York wahnsinnig viele Teams. Und die nahezu alle oder fast alle Teams haben einfach eh schon einen großen Zuschauermangel. Beispielsweise auch Brooklyn FC, die ja in der Super League spielen, also in der USL Super League. Auch da hast du nicht wirklich viele Zuschauer. Es wird sich zeigen, wie es läuft. Aber ja, die Transfermeldung rund um Sam Kerr hat mich so ein bisschen nach oben geholt.
Ich habe noch eine kleine Ergänzung zu dem Casemiro-Deal. Und zwar prüft die MLS, alle, die MLS prüft was bei Inter Miami. Und zwar nicht ein Gehaltsverstoß, sondern ein Verstoß gegen die Discovery Rights, weil die Galaxy hat ja eigentlich das Vorkaufsrecht, hat es dann aber offiziell abgetreten an Inter Miami, also ist es aus der Perspektive schon mal in Ordnung, aber die MLS prüft trotzdem, ob es nicht davor schon Gespräche gab, bevor man das sich überhaupt darauf geeinigt hat, weil das ist ja auch verboten, weil als Verein darfst ja, also für euch da draußen als Verein, darfst du, wenn du die Discovery Rights hast für einen Spieler, wie zum Beispiel Casemiro, dann darf nur die Galaxy erstmals an diesen Spieler herantreten. Selbst wenn sie kein Interesse haben, darf jetzt kein anderer Verein kommen und das Gespräch aktiv suchen. Außer du trittst natürlich dieses Recht ab, was Galaxy gemacht hat. Die haben das meistens, oder meistens wird das eben verkauft oder du verhandelst mit denen über was anderes und dann kannst du mit diesem Spieler sprechen. Ob das alles mit rechten Dingen zugeht, prüft die MLS.
Ich habe gerade mit Don Garber telefoniert und der hat mir schon das Ergebnis der Prüfung mitgeteilt. LA Galaxy bekommt eine Geldstrafe, weil sie nicht schnell genug die Discovery Rights abgegeben haben.
Formfehler der Galaxy, 3 Punkte Abzug.
3 Punkte, Geldstrafe und 10 Punkte Abzug. Und 3 Spieler werden für 5 Spiele gesperrt.
Und 2 Trainer bis zum Ende der Saison.
Alle Trainer werden gesperrt bis zum Ende der Saison. Und die 10 Punkte gehen an Inter Miami. Ja, ach, das Ganze, also es ist doch schon wieder von vorne bis hinten absurd alles. Naja.
Ja, wir halten euch auf dem Laufenden. Es war mir wie immer eine Ehre, mal wieder hier zu sitzen, über die MLS zu reden. Was jetzt auch hoffentlich bald wieder öfters vorkommt. Anne.
Solange die MLS spielt, sind wir da.
Eben. Und selbst wenn die MLS nicht spielt. Sind wir da.
Also, dann bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Wie immer, bewertet uns, gebt uns Feedback und folgt uns rein. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.